Ich durfte auch nie Interviews geben in meinen Rollen. Also muss man immer, wenn man bei einer großen Tech-Firma arbeitet, muss man alles freigegeben werden. Und da ich nicht in einer, wie soll man sagen, Customer-Facing-Role war, also die Produkte, die ich gebaut habe, waren jetzt nicht dafür gedacht, dass man irgendwie direkt damit Geld verdient oder dass ich diese, dass mein Team dieses Produkt direkt vertreibt. Und dann ist es immer so eine sehr Kosten-Nutzen-Rechnung der Firma. Die sagen, okay, Arthur muss nicht mit der Welt sprechen, deswegen lassen wir ihn nicht mit der Welt sprechen. Deswegen wusste ich auch, da ich nicht genau weiß, was ich als nächstes mache, ist die Wahrscheinlichkeit doch wieder groß, dass ich dann wieder nicht sprechen darf. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht mache ich es jetzt mal.
Wir rollen, oder?
Wir rollen.
Okay. Felix. Felix, mein Lieber.
Ich sag nur, so macht jetzt unser kleiner Sohn immer und zeigt dann in den Himmel. Ich sag dir, ich kann es nur empfehlen und jedem, der irgendwie die Chance hat, alle, die zuhören, mal bei einem Raketenstart dabei zu sein, Olli. Ich komme gerade zurück aus Florida, wo die Artemis-Rakete in den Himmel geflogen ist. Christina, meine Partnerin, hat das gecovert vor Ort. Die stand da in der Nähe, wo dann der Boden gebebt hat und diese, Rauchwolken und die Ohr zählt runter und alle rein. Und wir waren am Strand. Wir standen also am Strand. Es war ganz
klarer
Tag.
Du mit den drei Kindern.
Genau.
Und im Hintergrund einfach so ein, das ist ein magisches Bild. Ich glaube, ich habe deine drei Kids gesehen. Ganz, ganz viele andere Menschen, die alle so Raketenwatching vom Strand aus gemacht haben. Oder Rocket-Watching, ich weiß nicht, wie man das in Amerika nennt. Und du hast das Bild gemacht, strahlenblauer Himmel. Und man
keine
sieht
Wolke.
So ein Feuerstrahl. Keine
genau,
Wolke,
man sieht
Feuerstrahl
nur diesen
und die Rakete.
Diesen Rückstoß, diese Rakete und dann diesen so einen Strich aus Dampf oder Rauch dahinter, der sich über den ganzen Himmel zieht. Und ja, es ist verrückt, wenn man mit seinen eigenen Augen was sieht, was es eigentlich sonst nicht gibt. Und die Tausende, die da mit uns am Strand waren, die haben irgendwie auch gejubelt und sind sich in die Arme gefallen. Und da an der Ostküste von Florida, in dieser Gegend, kann man auch mit seinem Auto, darf man auf den Strand fahren. Das ist auch very American. Also der Strand ist wahnsinnig breit und der Sand ist ganz fest. Das heißt, die Leute sind alle mit den Autos gekommen, haben auf dem Strand geparkt, sind ausgestiegen, haben da so ein bisschen Party gemacht und dann ist dieses Ding hochgeflogen. Und wir sind die ganze Strecke nach Florida mit dem Auto gefahren, wegen der aktuellen Chaos an den Flughäfen. Und die Flugpreise sind auch, also die Preise für Flüge sind wahnsinnig hoch wegen der Ölkrise, wegen Irakkrieg.
Ja, ja.
Und wir haben einen Roadtrip rausgemacht und das war auch nicht so ganz unanstrengend mit drei Kindern, aber wir haben wieder mal ein bisschen was vom Inneren von USA gesehen und war sehr spannend.
Wie lange fährt man da? Kurzer Zeit.
Naja, das ist, wenn du hin und zurück fährst. Also ich glaube, wir sind insgesamt wahrscheinlich, weil wir auch auf dem Rückweg noch ein paar Umwege gemacht haben über die Küste, so viele Kilometer gefahren, wie wenn du von New York nach Los Angeles fährst. Also wenn du einmal quer durchs Land fährst. Also war schon richtig weit. Das heißt, schläfst jeden Tag woanders, bist jeden Tag auf der Straße. Das ist schon ein ordentlicher Roadtrip. Und es war aber ein Erlebnis und ich kann eigentlich jetzt auch viel besser verstehen, warum sich so viele Menschen für den Weltraum begeistern und für die NASA und für alles, was da gerade so abgeht in Sachen Space. Denn das Interesse ist auch in Deutschland riesig. Es gibt immer mehr Startups, es gibt immer mehr Technologie und wir haben im Auto diese Pressekonferenz von der NASA auch geguckt auf dem Weg hin und zurück. Diese NASA-Menschen sind unglaubliche Kommunikatoren.
Mit drei Kindern.
Besser erzählen als die meisten anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich je gesehen habe. Und mit den Kindern, ja gut, das können wir nochmal getrennt besprechen, Olli. Du bist ja da auch nicht ganz unbelastet. Aber so mit drei Kindern auf der Straße zu sein, zwei Wochen lang, ist very interesting.
Das glaube ich. Ich glaube, zu dem Trip können wir einen eigenen Podcast machen. Würde ich gerne mehr erfahren. Wir müssen nochmal mit dir. Einer der bestlaufendsten Podcasts war der mit dir. Muss man einfach neidlos anerkennen. Die Leute interessieren sich auch sehr für dich und dein Leben.
So.
Heute reden wir aber nicht über uns. Heute reden wir nicht über uns beide, sondern wir reden über einen Gast, den wir durch Zufall entdeckt haben. Und zwar Arthur Gehrig. Ein Top-Manager aus dem Silicon Valley, der bei ganz, ganz vielen großen Tech-Unternehmen gearbeitet hat, unter anderem bei Google, unter anderem bei Facebook, jetzt zuletzt bei Snap. Und der hat eine neue Sache am Start, die er noch nicht so richtig, hat sie uns nicht verraten, er wollte nicht sagen, wo er hingeht, aber dafür hat er unglaublich viele Anekdoten mit dabei, unter anderem Meetings mit Mark Zuckerberg, mit großen Google-CEOs und auch Treffen mit Evan Spiegel und hat ganz, ganz viele so Anekdoten preisgegeben. Du weißt ja, ich stehe auf sowas. Ich fand das wahnsinnig spannend. Und ich habe super viel mitgenommen und habe mich wahnsinnig auf diesen Podcast gefreut.
Ja, das ist selten. Ja, es ist selten, dass jemand, der so jung ist, in all diesen großen Tech-Firmen schon gearbeitet hat. Angefangen ja auch in Berlin bei Rocket und dort auch erlebt hat, wie es da drunter und drüber ging zum Teil als Marketing-Chef und sich dann in Silicon Valley reingewühlt hat und uns auch erzählt hat, wie hart das einfach ist und wie schwierig und wie er jetzt einen neuen Job sucht und was man da alles machen muss und können muss, weil sein Job, er ist ja Mathematiker und Computerwissenschaftler und sein Job verändert sich natürlich gerade in der Geschwindigkeit, die ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt mithalten kann. Also, das ist wirklich so ein Gespräch aus dem Jetzt und vielleicht auch ein bisschen aus der Zukunft. Und ich bin wahnsinnig froh, dass Arthur sich die Zeit genommen hat für uns. Und ich bin echt gespannt, wo der als nächstes landet. Denn er hat gesagt, ich kann es euch noch nicht sagen. Und wenn ich es wüsste, dann würde ich es euch nicht sagen dürfen. Aber es wird passieren.
Ja,
vielleicht genau, wenn der Podcast rauskommt. Mal schauen.
Genau. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Und bedanken uns nochmal bei Miles & More und bei unserem Sponsor. Du besitzt ja inzwischen auch eine eigene Kreditkarte von Miles & More. Hast sie seit unserem Event.
Yes.
Bist du stolzer Besitzer.
Yes.
Und ich glaube, sie glüht. Sie hat wahrscheinlich auf der ganzen Amerika-Reise die 2 Wochen, die du on the road verbracht hast, hat sie geglüht. Ich fliege ja auch in wenigen Wochen, in 4 Wochen fliege ich ja auch nach L.A., und ich bin in letzter Zeit so oft in Amerika, auch ich werde mir jetzt eine holen. Ich weiß, es ist offiziell nur für Expats, also nur für Leute, die dort leben. Aber ich glaube, inzwischen haben wir so eine gute Beziehung zu Miles & More und wir sind ja einfach Freunde des Hauses. Das werde ich auch mal hinbekommen.
Ich habe ein Parkticket damit bezahlt, weil ich dachte, wenn ich schon einen Strafzettel zahlen muss, dann kriege ich wenigstens Meilen dafür. Also so hat diese Kreditkarte wirklich einen Anfang genommen und ich bin so froh, dass wir mit Miles & More weiter zusammenarbeiten dieses Jahr. Jetzt aber ab zu Arthur. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Arthur Gehrig. Arthur, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Wie geht's dir? Wo treffen wir dich?
Ja, mir geht's gut. Ich bin in San Francisco. Es ist unglaublich warm. Das vielleicht erstmal normal klingt für Kalifornien, aber es ist nicht normal für San Francisco. Und jetzt ist es März und es war jetzt immer 25 bis 28 Grad die ganze Woche.
Wow, eure Stadt ist ja eigentlich eher bekannt für auch kühl sein, für Nebel, für gar nicht so tolles Wetter, ne?
Genau. Also es ist, ganzjährig mild, aber irgendwie ist es nie richtig warm. Und häufig sehr windig. Und aus irgendeinem Grund hat sich das Wetter entschieden, diese Woche einfach wirklich traditionell kalifornisch, wie man es sich vorstellt, zu sein.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Olli neidisch wird, weil er natürlich sich selbst auf dem Surfbrett sieht bei so einem Wetter. Olli?
Ja, Arthur, wir teilen eine gemeinsame Leidenschaft. Ich habe natürlich in deinem letzten Podcast gehört, dass du auch leidenschaftlicher Surfer bist. Und ich sehe dich jeden Morgen unter der Golden Gate Bridge die ersten Wellen surfen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du heute Morgen auch schon surfen warst.
Das ist der richtige Eindruck eigentlich, aber ich habe vor 1,5 Wochen habe ich die Finne des Surfbretts gegen meinen Fuß bekommen und den Fuß aufgeschnitten. Und jetzt tut der Fuß leider immer noch weh. Also ich war vorgestern surfen und habe dann gemerkt beim Pop-up, dass ich noch nicht auf dem Fuß stehen kann im Meer. Also ich kann damit laufen, aber scheinbar noch nicht surfen. Das ist sehr ärgerlich, also bei dem Wetter wäre ich sonst jeden Morgen draußen gewesen.
Boah, das ist ärgerlich. Mir ist das auch schon mal passiert. Und zwar auf Bali. Es war dann so blöd, weil gerade bei den Temperaturen auf Bali wächst das auch nicht so schnell zusammen. Das bleibt dann Ewigkeiten.
Hashtag Luxury Problems.
Richtig, ja. Allerdings ist es nicht, also die Golden Gate Bridge ist tatsächlich nicht der Spot, bei dem ich normalerweise surfe. Der ist, glaube ich, gut für Instagram und irgendwie das Fotoalbum. Aber ja, der Ocean Beach ist so der Strand, an dem man hier in der Stadt gerne surfen geht.
Der ist wirklich in der Stadt, der Strand, ja? Also du kannst sozusagen vom Büro Surfbrett drauf und hinradeln, oder wie sieht das aus?
Gut, radeln ist, kommt es noch an, wo das Büro ist, aber so von hier vielleicht morgens 10 bis 15 Minuten im Auto. Man könnte auch radeln, aber die Stadt ist nicht so radelfreundlich.
Ja, ja, kommt auf die Oberschenkel an, die man so hat. Aber ist das tatsächlich in deinem Tageslauf, dass du morgens, wenn die Sonne aufgeht, auf dem Meer bist?
So oft ich kann, ja. Im Sommer einfacher als im Winter natürlich, durch die Uhrzeit, wann die Sonne aufgeht. Aber
Arthur, ich versuche das ja schon seit Ewigkeiten, Felix auch mal für diesen Sport zu begeistern. Felix, das hat, ich kann das komplett fühlen, was Arthur da macht. Das irgendwann bringen wir dich auch mal aufs Brett. Wenn nicht sogar, wenn wir Arthur mal besuchen gehen und unser Kalifornien-Dinner machen, können wir vielleicht das statt einer Walking-Tour, wie du es gemacht hast, können wir dann morgens mal surfen gehen mit.
Ja, es gibt ja auch ganzjährige Surfer hier in New York, aber dieser dunkelgraue, sehr, sehr kalte Atlantik hier hat mich irgendwie bisher nicht so gelockt, was das angeht. Man kann ja hier mit der U-Bahn an den Strand fahren, das ist ja der Luxus hier in New York. Und wenn man das wirklich will, sich dann eben im Neoprenanzug ins Wasser schmeißen. Und wir hatten Lars Merseburg, einen Langstreckenschwimmer und Schwimmlehrer, hier auch schon im Podcast. Der geht halt jeden Morgen hier vor der Küste von Long Island in dieses Wasser. Und ich habe das sehr bewundert, auch stundenlang, und kein Problem. Das ist seine Art von Meditation.
Ja, du wirst es dann merken, man spürt die Kälte überhaupt nicht in dem Anzug. Also das Gesicht friert kurz ein im Winter, aber ansonsten ist es echt angenehm.
Aber was ist denn so geil am Surfen? Vor allem für uns Deutsche, die wir ja nicht in der Regel nicht damit aufwachsen, außer wenn wir irgendwie vielleicht unsere Kindheit auf Sylt verbringen oder so.
Ja, gute Frage. Also ich finde es einfach sehr angenehm, im Meer zu sein. Also es ist sehr ruhig, vor allem morgens bei Sonnenaufgang. Und es ist ein Ganzkörper-Workout, also es ist gesund, wenn man sich nicht den Fuß aufschneidet. Und ja, also es ist vielleicht, ich würde es vielleicht beschreiben als eine bessere Version vom Skifahren. Man muss in keinen Lift sitzen. Man muss keine Tagestickets kaufen. Man muss nicht irgendwie Skistiefel und einen Anzug und die ganzen Sachen. Also es reicht ein Neoprenanzug und ein Brett und dann kann man loslegen. Und man kann irgendwie an nichts denken.
Man muss keine Berge abholzen, um Liftstationen zu bauen, sondern man beeinträchtigt die Natur eigentlich nur minimal, ne?
Ja, ich glaube, die Surfbretter sind nicht super umweltfreundlich, aber okay, ist vielleicht im Vergleich zum Skifahren ein kleineres Opfer. Und ja, ist einfach sehr, man fühlt sich einfach sehr, sehr entspannt und gleichzeitig ist es eben auch eine Aktivität.
Okay, überzeugt. Olli, ich glaube, du hast Arthur entdeckt, ja. Wo hast du ihn eigentlich entdeckt?
Über eine Empfehlung von unserem guten Freund Christian Bitzer, der ihn auch vor längerer Zeit mal im Podcast hatte. Und dann fängt man an zu recherchieren und hat dann auch gemerkt, an wie vielen verschiedenen Stationen er gearbeitet hat. Und Arthur war auch im Marketing und es war einfach wirklich ein wahnsinnig spannender Podcast, den ich mit ihm gehört habe. Und er hat dann auch sofort geantwortet, was ja auch nicht immer der Fall ist. Manchmal jagen wir ja Gästen jahrelang hinterher, aber Arthur war einfach total entspannt und wollte auch direkt reden. Und das hat und natürlich uns, wir haben ganz, ganz viele Gäste aus San Francisco in letzter Zeit gehabt und wir hatten jetzt aber schon länger keinen, sag ich mal, so nah an den Tech-Firmen wie Arthur, das jetzt war nicht mehr.
Ja. Ja, cool, Arthur. Warum hast du denn Lust, mit uns zu podcasten? Ist ja auch, hättest ja auch Nein sagen können.
Ach, ja, gute Frage. Also ich habe eigentlich, also war ja mein erster Podcast mit Christian. Und zu dem Zeitpunkt, als Olli sich gemeldet hatte, hatten irgendwie viele interessante Leute mir geschrieben. Also vorher wusste ich immer gedacht, es hat eigentlich nur Nachteile, einen Podcast zu machen. Also vor allem, wenn man in den USA wohnt und einen deutschen Podcast macht. Also die Wahrscheinlichkeit, irgendwie professionell sich was ergibt, in den USA ist ja sehr gering als Reaktion auf einen deutschen Podcast. Man kann was Dummes sagen. Und dann ist man irgendwo auf Instagram in einer Endlosschleife und also sagen, es gibt Nachteile und zuerst bei meiner Vorstellung wenig greifbare Vorteile. Aber es hatten dann lustigerweise wirklich ein paar sehr interessante Leute gemeldet und denen ich auch gesprochen habe. Und ich dachte, okay, das war jetzt nicht mir auf dem Schirm, dass man irgendwie so interessante Gespräche als Konsequenz eines Podcasts führen kann. Auch von interessanten Geschichten gehört hat und so weiter. Und dann der andere Teil ist, also ich durfte auch nie Interviews geben. In meinen Rollen. Also muss man immer, wenn man bei einer großen Tech-Firma arbeitet, muss immer alles freigegeben werden. Und da ich nicht in einer, wie soll man sagen, Customer-Facing-Role war, also die Produkte, die ich gebaut habe, waren jetzt nicht dafür gedacht, dass man irgendwie direkt damit Geld verdient oder dass mein Team dieses Produkt direkt vertreibt. Und dann ist es immer so eine sehr Kosten-Nutzen-Rechnung der Firma. Die sagen, okay, Arthur muss nicht mit der Welt sprechen, deswegen lassen wir ihn nicht mit der Welt sprechen.
Okay.
Und ja, also deswegen wusste ich auch, da ich nicht genau weiß, was ich als nächstes mache, ist die wahrscheinlich doch wieder groß, dass ich dann wieder nicht sprechen darf. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht mache ich es jetzt mal und wer weiß, was sich daraus ergibt irgendwie an interessanten Gesprächen. Also zum Beispiel unser Gespräch ist jetzt, würde ich auch sagen, eine Konsequenz aus dem Gespräch mit Christian.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Relax in style as you receive two complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Also erstmal natürlich Shoutout an Christian Bitzer, OMR Silicon Valley Update, der dich als erstes gefunden hat und der dich zu uns geführt hat. Zweitens liegt jetzt natürlich die Bahn ein bisschen hoch. Also ich sollten gar keine interessanten Gespräche zustande kommen, werde ich einfach anrufen, meine Stimme verstellen und sagen, Arthur, where can I invest? Und drittens hast du gerade was sehr Interessantes gesagt, nämlich du darfst gerade reden. Warum? Bist du gerade in between Jobs?
Genau, ja.
Okay. Alles und, klar, das bedeutet?
Was bedeutet? Was mache ich? Also ich berate vielleicht so auf verschiedene Firmen und ja, so eine Kennenlernphase, wenn man überlegt, könnte man vielleicht irgendwie das langfristige etwas zusammen machen.
Und okay.
Ich habe es auch sehr irgendwie genossen, da ich jetzt irgendwie, kann ich gar nicht alle Namen sagen, weil sehr, sehr viele so der gehypten AI-Startups kennengelernt habe. Und eben so verstehe, woran arbeiten die, worüber denken die nach, was für Probleme wollen sie lösen, warum sieht das Produkt gerade so aus, wie es aussieht, was denken sie, ist in dem nächsten Jahr möglich, wo es hingehen kann. Und irgendwie ist es für mich gerade vielleicht so die spannendste Phase meiner Karriere in dem Sinne, was könnte so im nächsten Jahr alles möglich sein. Und wenn ich jetzt in einer Firma wäre aktuell, dann ist man auch mal so, man ist so beschäftigt den ganzen Tag mit Meetings und irgendwelchen Präsentationen, die man vorbereiten muss, dann würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig die Zeit haben, mir Gedanken zu machen oder mit den ganzen Leuten zu sprechen oder die Leute würden mir gar nicht erzählen, woran sie arbeiten, da ich ja dann den Job habe, den ich habe.
Ja.
Und so, glaube ich, bin ich gerade irgendwie sehr tief drin in der Denke, was so in AI passieren wird.
Das ist ja sehr, sehr spannend. Ja, das ist ja sehr, sehr spannend, weil das treibt uns natürlich auch hier um im Podcast. Wir hatten gerade erst Richard Socher zu Gast, der sicher einer der spannendsten Gesprächspartner ist. Dazu aber auch schon viele andere. Und du führst also sozusagen Vorstellungsgespräche oder du sprichst mit Firmen, wo du glaubst oder weißt, dass die gerade Menschen suchen, die Marketingerfahrungen. Gibt's denn eine, du musst ja den Namen gar nicht nennen, eine Geschäftsidee oder eine Produktidee, wo du gesagt hast, krass, hatte ich so noch nie gehört, finde ich super spannend, glaube ich, dass die auch in 10 Jahren noch total relevant sein werden.
Nicht so direkt. Also vielleicht, was ich sagen kann, ist, Also das, was wirklich funktioniert, ist einfach Code zu schreiben. Also der Markt, dass ich einfach Software mit AI erzeuge, der ist einfach, der rennt gerade los und wird einfach noch deutlich größer werden. Und auch mein Gefühl ist, vielleicht nochmal noch schneller wird, als irgendwie das so die Allgemeinheit gerade so realisiert. Es ist jetzt schneller und größer als irgendwie Sam Altman und Dario sagen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist schon eine große Dissonanz dazwischen, worüber sie reden, wie sich irgendwie der Job eines Programmierers verändern wird oder ob es den überhaupt noch so geben wird, wie aktuell existiert. Und dann irgendwie, was alltäglich passiert in den meisten Büros. Das ist, glaube ich, gerade einfach noch eine sehr, sehr große Diskrepanz. Und also ich selbst würde mich ja auch übrigens nicht als Marketer sehen. Also ich habe zwar schon so den Marketing-Job formell gehabt bei Rocket Internet, aber ich habe eigentlich auch damals schon, ging es darum, wie können wir mit Software Marketing automatisieren? Also wie können wir möglichst wenig Menschen, möglichst viele Menschen davon erzählen, was wir an Produkten haben?
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Da habe ich dir ein bisschen Unrecht getan, ne? Du hast ja auch Mathe studiert, Programmieren und du kannst das alles. Also du weißt genau, worüber du gerade gesprochen hast. Heißt aber natürlich auch, das, was du gerade beschreibst, diesen Umsturz in deiner eigenen Profession, der betrifft dich selber ganz persönlich auch.
Ja, genau. Also ich glaube, es sind so ich sehe gerade zwei Möglichkeiten. Also es gibt so eine Möglichkeit, in der Leute wie ich irgendwie in der besten Zeit des Lebens sein werden, weil ich aktuell, also ich schreibe auch irgendwie aus Hobby gerade sehr viele Apps selbst. Und also ich habe mir verschiedene Produkte gebaut, die jetzt nie released werden, die einfach für mich da sind. Also ich benutze sie und die ersparen mir Zeit. Ich habe eine App, also eine iOS-App, die allerdings auch Android-App ist und Desktop. Und was die macht, ist, ich kann quasi einen Videostream starten, der alles aufnimmt, was mein Screen sieht. Und jetzt mache ich einen Voice-Over. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in die Instagram-App reingehen und dann sage ich ein Keyword für Screenshot. Jetzt fange ich an, darüber den Screens zu besprechen. Also was sehe ich gerade im Screen? Zum Beispiel hier irgendwie die UI ist nicht ganz ideal. Es könnte vielleicht ein bisschen verwirrend sein für jemanden, der die App noch nicht kennt und so weiter. Also ich gebe ein bisschen Produktfeedback. Dann kann ich auch sagen, irgendwie ein Videostart. Dann scroll ich. Jetzt beschreibe ich irgendwie vielleicht eine Animation, die nicht richtig gemacht ist. Und sage, wie könnte man das anders machen? Dann sage ich Stopp. Und jetzt wird das Ganze zum Beispiel in Notion Doc oder in Google Doc oder in Slack Channel hochgeladen. Und dann hat man eben diese Mediadateien, die ich kreiert habe während des Streams, also die Screenshots und die Videos. Und jeweils mein Voiceover eben als Text unten drunter angehängt. Und jetzt kann ich eben direkt das Feedback an das Team weitergeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma berate, dann können die das Produktfeedback direkt einbauen. Und das ist sonst sehr viel Arbeit. Also sonst muss ich irgendwie einen Screenshot machen, dann muss ich ihn später in Google Doc hochladen oder in Notion Doc hochladen oder in Slack Channel pasten. Und dann muss ich noch einen Text dazu schreiben. Und wenn ich jetzt irgendwie in so einen Flow durchgehe, also meinetwegen Registration Process, dann sind es ja irgendwie vielleicht 20 Screenshots und mehrere Videos, die jeweils 20 Sekunden lang sind. Und dann habe ich schon wieder vergessen, was ich in dem Moment gesehen habe. Muss ich nochmal anschauen und dann muss ich wieder die Worte nochmal neu finden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach sehr viel Zeit verbringe, das zu tun. Und jetzt habe ich das als Tool, ich benutze auch wirklich ständig. Also, und das Geniale ist, also früher, ich habe es erstmal auf Desktop gebaut und dann habe ich gedacht, okay, jetzt will ich es auch auf iOS haben, geht es überhaupt? Wie kann ich aus einer App eine andere App aufnehmen? Und das hat einfach quasi, also mit Claude und mit Codex gemacht, das konnten die einfach so für mich erstellen. Und dann habe ich es auf Android übersetzt. Und das war wirklich einer der ersten magischen Momente. Also vor einem halben Jahr hat es noch nicht richtig funktioniert. Und dieses Mal war es so, ich habe gesagt, jetzt mach das gleich auf Android. Dann war die App direkt, also der Build hat direkt funktioniert. Also dass die App quasi so verpackt wird als Package. Und dann habe ich die gestartet auf Android. Aber es hat sofort funktioniert. Also ich musste nichts mehr machen.
Und du hast das mit Claude Code gemacht?
Genau.
Diese App. Okay.
Ja, und mit Codex. Also Codex ist das, die äquivalente App von OpenAI. Und so der gibt es ein paar Sachen, die ich denke, Codex heute besser macht. Also irgendwie so Performance, Profiling und solche Dinge. Aber die sind beide sehr austauschbar in der aktuellen Version.
Das ist, ich finde das crazy, weil ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, das ist noch nicht so lange her, wenn jemand eine App gelauncht hat, musste der oder die sehr viel Geld in die Hand nehmen, einfach nur um auf alle Plattformen zu kommen. Und auf allen Plattformen dann nochmal Geld ausgeben, immer mit den neuesten Software-Updates die App wieder anzupassen. Das war ein riesiger Kostenfaktor für alle Firmen, für alle, die irgendwelche Apps hatten. Das ist, aber wenn ich dir richtig zuhöre, ist das ist eigentlich Geschichte.
Also ich würde sagen, für eine komplexere App ist wahrscheinlich immer noch, muss man ziemlich aufpassen. Aber es hängt auch davon ab, wie gut die dokumentiert ist. Also wenn man quasi die Funktionen sehr gut dokumentiert und irgendwie die Frameworks, das Datenmodell und so weiter, dann glaube ich, geht es schneller. Also man muss darauf achten, dass wenn man die App erstellt zum ersten Mal, dass quasi alles so dokumentiert wird und auch so aufgesetzt wird, dass es später einfach zu portieren ist. Aber ich habe es schon mehrfach gemacht. Also zumindest bei einfachen Apps geht es sofort. Und bei schwierigeren, größeren Projekten muss man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Habe ich jetzt kein Live-Beispiel dafür, aber es spricht wenig dafür, dass es nicht, sagen wir mal, in einem Jahr für selbst richtig komplexe Applikationen einfach direkt funktionieren würde. Und es gehen auch andere Dinge. Also ich habe eine App jetzt auch gebaut, die habe ich in Rust gebaut. Also die zumindest alle Logik, die Clients, also ganz Client-Side-Logic, also so die alles, was auf dem Handy läuft, alle Logik in Rust. Und dann habe ich einen Go-Server, der möglichst viel Logik quasi dann dort hat. Und dann ganz, ganz dünn so die wirklich die UI-Funktion, also wie die Pixel, wie sieht alles aus. Und dann kann man eben das noch einfacher portieren, weil quasi der Code, den ich jetzt in Rust schreibe, diese Rust-Library läuft dann sowohl auf Android als auch auf iOS, als auch auf Desktop. Und sowas hat man jetzt vorher ungern gemacht, wenn man irgendwie dann Leute braucht, die Rust programmieren können. Ich selbst programmiere nicht Rust, aber es funktioniert, wenn ich es mit AI mache. Also, und das sind alles so wow. Dinge, die ja, wären jetzt von einem halben Jahr mir nicht durch den Kopf gegangen.
Ja, genauso wie wir, die jetzt potenziell sagen könnten, wir veröffentlichen Wunderbar Together auch auf Portugiesisch, Japanisch und auf Tschechisch, weil die AI-Voices das einfach übersetzen.
Ja, das ist auch verrückt. Ich hatte auch schon darüber nachgedacht, also irgendwie alte irgendwie Bücher, die man jetzt übersetzen kann. Also die Frage, wie verifiziert man, dass es irgendwie gut übersetzt ist, das ist, glaube ich, noch so ein schwieriger Punkt. Aber zumindest bei allen Dingen, die man selbst irgendwie verifizieren kann, spart man unglaublich viel Zeit.
Wahnsinn. Olli, ich glaube, ich habe dich jetzt schon dreimal unterbrochen.
Nein, ich finde das faszinierend, wenn man jemand wie dich dann quasi, also wenn du einen Job kündigst, womit man sich dann beschäftigt und dass man dann einen ganz neuen Pass findet. Also das finde ich total spannend. Also mir würden andere 1000 Sachen einfallen, die ich dann erstmal machen würde. Aber du hast dich dann, glaube ich, ziemlich tief in die AI eingegraben. Ich würde aber gerne noch einmal von ganz vorne anfangen und so ein bisschen auch deinen Weg in die USA verstehen, weil das auch immer unsere Hörer sehr stark interessiert. Du hast ja bei Rocket Internet in Berlin angefangen, bekanntes Unternehmen, was viele kennen. Rocket Internet, kann man so mehr oder weniger sagen, hält weltweit Beteiligung an verschiedenen namhaften Konzernen. Da hast du in Berlin damit angefangen und wir haben uns gefragt, was hast du dort eigentlich für dein späteres Leben gelernt?
Ja, also lustigerweise, technisch korrekt ist, dass ich in Sao Paulo angefangen habe.
Ah, okay.
Und wir sagen sehr viel. Also vielleicht, wenn ich noch einen Schritt zurückgehe, dann war ich im Studium in Rio de Janeiro für ein Jahr, also 15 Monate.
Hashtag Luxury Problems, da sind wir wieder.
Ja. Und also ich habe da Mathematik, Informatik studiert und Portugiesisch gelernt. Und dann hat es mir auch so gut gefallen. Also das Jahr ist da im Das akademische Jahr ist im Dezember zu Ende, dann geht es ja erst in Deutschland wieder im April los. Und dann habe ich darüber nachgedacht, es ist ganz schön kalt, wenn ich jetzt zurückgehe und nichts zu tun habe. Dann habe ich dort noch ein Praktikum gemacht und zwar im Statistischen Bundesamt in Brasilien.
Als Statistischen Bundesamt?
Ja, also das Äquivalente, das IBG heißt es. Und
okay, du hast also auf Portugisch Statistik, in Statistik gearbeitet.
Genau, also ich habe damals, sagen wir, programmiert. Also mein Professor an der Uni war eben auch irgendwie Direktor an dem Institut. Und er hat mir dann eben gesagt, mach doch hier das Praktikum. Und dann habe ich da ja damals Java programmiert, das weiß ich noch. Und genau, also das war so mein Einstieg in Brasilien. Und dann hat später, als ich dann wieder in Deutschland war, hat mein Mitbewohner aus Brasilien, das war ein Deutscher, beziehungsweise vielleicht auch falsch sagen, er ist Deutscher, aber er ist in Brasilien geboren, also er ist auch Brasilianer. Und er war ein früher Mitarbeiter von Zalando und hat dann das brasilianische Groupon gegründet später. Und er hat mich angerufen und gefragt, ob ich eben da mitmachen möchte. Und ich weiß, er hat angeboten, es könnte auf dem Praktikumszeugnis auf Rocket Internet stehen, wenn ich möchte. Und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Und ich dachte, das ist keine Ahnung, wovon du redest. Aber kannst du den Flug zahlen und eine Unterkunft? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich eben dort angefangen. Und das war sozusagen also mein Jahr in Brasilien hat dann dazu geführt, dass ich auch meinen ersten Job gefunden habe, also bei Rocket Internet und auch meine Frau kennengelernt habe. Also sie hat in Darmstadt, war damals in Darmstadt zum Studieren und ich habe sie an der Bushaltestelle Portugiesisch sprechen hören und dann hatte ich sie auf Portugiesisch gefragt, ob sie Hilfe mit den Koffern braucht, als sie gerade auf dem Weg zum Flughafen war und ja, das hat irgendwie ganz gut funktioniert, auch Portugiesisch die Hilfe anzubieten.
Hat sie dann gleich ihren Flug verpasst? Oder?
Nein, glücklicherweise nicht. Ich habe das sagen, nur mit der Telefonnummer gut beenden können, ohne weitere Risiken für den Flug. Aber genau, also quasi dieses Jahr in Brasilien war für mich dann privat und professionell extrem, ja, extrem wichtig. Und ich muss sagen, ich habe damals nicht Rio ausgewählt, weil ich dachte, ich werde jetzt hier irgendwie, mein gesamtes späteres Leben wird von diesem Jahr abhängen. Ich habe gedacht, ich bin ein Jahr in einem warmen Ort, kann viel Fußball spielen, bin am Strand und lerne eine Sprache, die ich sonst nicht lernen würde.
Und wie lang hast du in Brasilien gelebt letztendlich?
Gar nicht so lange. Also es war 15 Monate im Studium. Und dann, es war so ein bisschen hin und her. Also ich würde sagen, vielleicht nochmal 6 Monate. Also es waren 3 Monate ungefähr, haben wir das Business aufgesetzt, also wirklich die ersten Mitarbeiter eingestellt, den ersten Deal auf der Plattform gehabt. Dann war es mir so ein bisschen zu verrückt und ich dachte, ich war noch im Studium zu dem Zeitpunkt, es wäre vielleicht doch gut, diese Master-Thesis noch abzugeben. Und dann bin ich zurück nach München, habe die Thesis zu Ende geschrieben, aber habe nebenher eben noch dann remote für Groupon Brasilien gearbeitet. Und dann bin ich als ich dieses fertig war, bin ich wieder nach Brasilien geflogen, habe dann wieder dort Vollzeit angefangen. Ich musste noch einmal für 3 Stunden zurückfliegen und meine Thesis verteidigen. Und ja, ansonsten war ich dann noch mal ein paar Monate dort und dann ging es schon los mit Vimdu. Also Oliver Samba hatte, war ich noch gesagt, ja, wir machen das viel größer, viel besser als Groupon und es klingt ja im Moment erstmal ein bisschen verrückt. Und er hatte natürlich recht, also Airbnb war dann viel größer, besseres Businessmodell
als Moment, Groupon. Erzähl noch mal, Vimdu war der Versuch, von Deutschland aus Airbnb zu besiegen oder zu kopieren, gegen Airbnb anzutreten. Ja. Zu kopieren. Ja. Okay.
Man kann schon.
Und das hast du, und du hast in Brasilien den Ableger davon gegründet oder warst du dann in Deutschland schon?
Ich war in Deutschland dann.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich bin zurück in Deutschland für die Airbnb-Kopie.
Für die Airbnb-Kopie. Weil, das muss man ja auch vielleicht für alle sagen, die Rocket Internet nicht so aus der Nähe verfolgt haben, so wie du am Anfang auch. Das war deren ganzes Geschäftsmodell, oder? Also möglichst schnell, möglichst groß Tech-Firmen kopieren oder Apps kopieren, die woanders auf der Welt, meistens in den USA, erfolgreich sind. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau.
Also, ich kann mich nur erinnern, 2010er Jahre war Rocket Internet so ein bisschen auch so ein Star, aber auch infamous, weil man immer gehört hat aus der Firma von außen, da wird rumgeschrien, da wird gnadenlos agiert, da geht es nur um Schnelligkeit und Groß- und Größenwahn und Geld und alles andere ist egal. Ein Klischee war auch, kann ich mich erinnern, dass sie immer wieder, und ich weiß nicht, wie du das beurteilen möchtest, aber immer wieder Leute ins Ausland geschickt haben, um Firmenableger aufzumachen, die gar keine Ahnung hatten, wo sie, in welchem Markt sie sich da eigentlich befinden. Also es war, das sind so Klischees, an die ich mich noch erinnern kann. Wie ist es dir denn da ergangen? Oder was sind vielleicht auch Extreme, an die du dich erinnerst, die dir, ja, die dich nachhaltig irgendwie beeindruckt haben?
Ja, also vielleicht, ich würde sagen, es ist alles in gewisser Weise wahr, was du gesagt hast. Aber ich nehme das gar nicht so negativ wahr. Also vielleicht sogar noch weniger heute als damals. Also ist ja schon einfach mal, ich finde es unglaublich einfach mutig, dass man jemanden wie mich so aus der Uni, also ich war noch quasi noch meine Masterthesis geschrieben zu dem Zeitpunkt, man einfach mal sagt, du gehst jetzt nach Brasilien und du baust dieses Business mit auf. Und auch nicht irgendwie, ich war rein formell in diesem Projekt am Anfang Praktikant, bei meinem ersten Besuch. Aber es war jetzt nicht, dass ich deswegen irgendwie weniger Verantwortung hatte. Also ich habe den ersten Spa-Deal abgeschlossen. Dann bin ich wirklich wegen zu einem Spa gefahren mit dem Taxi und saß dann da und habe mit den Besitzern verhandelt. Und dann habe ich irgendwelche Leute interviewt für die Firma, die gerade Berater bei McKinsey waren und irgendwie ein MBA in den USA gemacht haben. Und es ist quasi so, es wird einem so selbstverständlich vermittelt, dass man das machen kann, dass man es dann einfach macht. Und wenn man dann dieses Gespräch führt und irgendwie nicht drüber nachdenkt, dann hat man auch eine Person auf der anderen Seite, die irgendwie die einen ernst nimmt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Das ist auch einfach, man schickt Leute los, die, sagen wir, nach allen traditionellen Regeln nicht qualifiziert sind. Aber es funktioniert dann irgendwie trotzdem.
Jetzt hat das mit Vimdo ja tatsächlich am Ende nicht geklappt. Kannst du jetzt im Nachgang sagen, warum? Oder hast du für dich eine Erklärung? Also was da falsch gelaufen ist?
Ja, verschiedene Sachen. Also ich glaube, einmal eine große Sache waren so diese Netzwerkeffekte, wie man in Tech immer sagt. Also bei Groupon ist es so, wenn ich jetzt Groupon USA bin und ich gehe nach Brasilien, habe ich erstmal keinen Vorteil. Also klar, ich habe irgendwie eine Webseite. Es hilft niemanden in Sao Paulo, dass Groupon in New York und in San Francisco schon irgendwie alle Deals hat. Aber für Airbnb ist es anders. Wenn ich in New York schon irgendwie 1000 Apartments habe und in Kalifornien und ich gehe nach Brasilien, dann habe ich schon mal, wenn Leute Webseite kommen, zu einer viel größeren Wahrscheinlichkeit irgendein Angebot, das die Leute interessiert. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt irgendwie Marketing mache und ich gebe irgendwie $10,000 aus, dann ist die Chance, dass jemand von den $10,000, die da auf die Seite kommen, was finden, nämlich ein Apartment in New York oder in L.A., die ist schon mal deutlich größer, während Vimdo erstmal das erste Apartment auf die Webseite bringen muss. Und so dieser Effekt, dass einfach Airbnb schon in vielen Märkten zu dem Zeitpunkt auch UK und USA einfach schon so groß war, war ein Riesenvorteil für die Konsumenten. Und für jetzt die andere Seite, für die Hosts, wenn jetzt ein Vimdo sagt, okay, wir müssen ja auch irgendwie USA und England anbieten als Destination, da das ja ein großer Reisemarkt ist, gerade auch mal für Apartments, warum würde ich jetzt auf der zweiten Webseite auch noch Listing machen? Dann muss ich auf einmal die synchronisieren. Dann bucht einer auf der einen Webseite, dann ist Person auf der anderen Webseite, dann gibt es einen Konflikt, dann sind alle sauer. Mhm. Und das ist einfach die Arbeit nicht wert. Also, und ja, dann gab es vielleicht noch so andere Sachen. Wir haben irgendwie wir hatten Ruby on Rails benutzt, was technisch sehr, sehr gut war und sehr modern, aber man findet nicht unbedingt über Nacht irgendwie noch 100 weitere Entwickler.
Eine deutsch-amerikanische Frage noch hierzu, weil eine andere Sache, die man Rocket Internet so im Nachhinein ja gerne vorwirft, ist das deutsche Tech-Problem. Also der Rest der Welt hat irgendwie Hammer-Ideen und baut Firmen auf und dann kommt das Einzige, was Berlin einfällt als Antwort, ist, diese Firmen alle möglichst schnell zu kopieren. Und deswegen so ungefähr gibt es bis heute irgendwie keine nicht so richtig originäre, coole, große Ideen aus Deutschland, weil das letztendlich die Mentalität ist. Ist das, wie falsch oder richtig siehst du diesen Stereotyp?
Also in gewisser Weise stimmt es natürlich, weil wir keine jetzt wir haben nicht irgendwie wie die Schweden so ein paar Firmen. Wir haben keinen Skype und keinen Spotify, ne? Andererseits wären wir, glaube ich, froh. Also jetzt gucken, ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm zu kopieren wie damals. Also rein, wie die Medien darüber berichten. Also ich sehe jetzt sehr selten, dass jemand sagt, Anthropic ist eine Kopie von OpenAI. Und noch schlimmer, der hat ja da gearbeitet, ist raus und hat dann die Idee kopiert. Also das ist ja noch quasi von der, wenn es damals passiert wäre, irgendwie wir hätten jemanden eingestellt von der Originalfirma und die Person ist dann der Gründer unserer Kopie, glaube ich, hätten die Medien das damals noch negativer betrachtet. Und ich glaube, so dieses, dass man kopiert, hat sich so ein bisschen normalisiert über die Jahre.
Okay.
Auch TikTok, also dass jetzt alle ihr eigenes TikTok haben, inklusive Google, da spricht niemand drüber als Kopie. Mhm. Das ist einfach, macht man jetzt so. Ich finde es trotzdem schade, dass Deutschland nicht größere Tech-Firmen hat oder mehr Firmen, die auch ein bisschen ambitionierter denken. Und das könnte ja, hätte ja der Fall sein können. Ich glaub,
ja. Zu so einer bist du ja dann gegangen, um in deiner Biografie einen Schritt weiter zu machen. Da sind wir nämlich, also du bist in Berlin und dann, was auf deinem LinkedIn-Profil als nächstes auftaucht, ist nichts anderes als Facebook oder heute Meta. Und du bist in die USA gegangen, was ja vorher warst du ja Brasilien, Deutschland. Wie kam es? Warum bist du in die USA ausgewandert? Und wenn ich das richtig verstanden habe, bevor wir die Mikrofone angemacht haben, hast du gesagt, deine Partnerin, der du damals mit dem Gepäck geholfen hast, die ist auch immer noch dabei. Also, ja, wie kam es?
Es war natürlich, wenn man in Tech arbeitet, dann hört man immer über das Silicon Valley. Das ist eine. Das ist eine Sache. Wie ist es passiert? Ich hatte einfach beruflich viel mit Facebook und Google zu tun. In meinem Job mit Rocket Internet. Wir waren einer der größten Kunden. Und ja, also dadurch habe ich die Teams dort kennengelernt. Und sie haben dann immer wieder so Andeutungen gemacht. Ach, das sind noch gute Ideen, die du bringst. Die kannst du ja auch bei uns direkt einbringen und so weiter. Und dann kam ja der Börsengang 2014. Und ich erinnere mich noch, dass wir haben so ein ziemlich schlechtes Angebot bekommen. Wir sollten irgendwie über Nacht unterschreiben, dass wir einen 4 Jahre Cliff und einen 10 Jahre Vesting-Vertrag bekommen. Also das heißt, das quasi 4 Jahre Cliff. Das heißt, wenn ich jetzt 4 Jahre lang dort bleibe, dann bekomme ich etwas. Und wenn ich nach 3 Jahren und 364 Tagen die Firma verlasse, dann sind sozusagen alle Aktien weg. Und es ist ja normalerweise so, bei höheren Positionen, dass quasi der Aktienanteil wird immer ein größerer Teil der Bezahlung. Also da muss man sich schon überlegen, vertraue ich jetzt so sehr in die Firma und in mich, also einmal die Firma, dass es quasi Sinn ergibt, mindestens 4 Jahre zu bleiben und in mich selbst, weil es kann ja sein, dass ich nach 3 Jahren und 364 Tagen gefeuert werde, dann würde ich auch nichts bekommen. Und das hat sozusagen dazu geführt, dass ich zum ersten Mal nachgedacht habe. Ich habe eigentlich zwar die ganze Zeit so schnell, es ist so viel passiert, man war in die Schlagzeilen damals irgendwie, hier wurde 1 Milliarde investiert in unser Afrika-Joint-Venture, hier nochmal 1 Milliarde in Südostasien und so weiter und jetzt noch 1 Milliarde Dollar Venture-Capital-Fonds dazu, der Global Founders Capital. Es ging immer, hat sich einfach überschlagen mit Erfolgen und neuen Projekten und jetzt machen wir ja noch hier eine Firma auf und so weiter. Und das war dann der Moment, ich sagte, okay, ich muss eigentlich jetzt kurz drüber nachdenken, möchte ich noch 4 Jahre hier bleiben? Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich möchte nicht noch 4 Jahre das Gleiche machen. Und dann habe ich eben diese Gespräche, die so vorher eher soft waren, habe ich einfach konkret angefangen, okay, wenn ich jetzt rübergehen wollte, was könnt ihr mir anbieten? Und so ist dann das Gespräch losgegangen mit beiden Firmen damals, also mit Google und mit Facebook. Und am Ende habe ich mich dann für Facebook entschieden. Und ja, vielleicht noch so persönlich, ich hatte schon häufig über die USA nachgedacht. Also es war noch so eine Geschichte. Ich habe im Gymnasium am Anfang bilingualen Zug viel Englischunterricht gehabt. Also waren dann wie Geschichte und Biologie waren auf Englisch. Und es gab damals so einen losen Plan, dass mein Vater überlegt hatte, irgendwie ein Jahr oder länger in die USA zu gehen. Also er war Professor und hatte immer wieder Angebote, eben auch in den USA zu lernen. Und dann war so die Überlegung, gehen wir da hin? Und ich weiß auch, ich war extrem enttäuscht, dass wir nicht hingegangen sind. Und er hat noch gesagt, nee, für dich ist es besser, dann machst du Abitur in Deutschland und so weiter. Das ist noch, er hat irgendwie gesagt, mehr wert als irgendwie der Highschool-Abschluss. Und dann war ich irgendwie sehr, keine Ahnung, siebte Klasse oder so, da war ich extrem enttäuscht, dass wir nicht in die USA gegangen sind. Und vielleicht ist das noch so hängen geblieben, unterbewusst.
Und sag mal, du hast ja, inzwischen hast du bei beiden Firmen gearbeitet, also Meta, Google und zuletzt warst du jetzt bei Snap, auch nicht ganz unbekannt, von Snapchat. So als der German in the Silicon Valley, welche von den drei Firmen würdest du sagen, ist die ungewöhnlichste?
Die ungewöhnlichste ist Snapchat. Auf jeden Fall.
Und wie kommt das? Kannst du uns das vielleicht an einem Beispiel erklären oder beschreiben oder hinmalen, wie man sich das vorstellen muss?
Snapchat hat einfach, also der Evan Spiegel ist wirklich noch extrem nah an allen Entscheidungen mit dran. Und die Art, wie er arbeitet, ist, dass er hat alle Designer, die wirklich dafür sich überlegen, wie die App aussehen wird und welche Features es gibt. Also wie kann ich irgendwie mit anderen kommunizieren oder was kann ich sonst noch machen? Die Karte, die es da gibt und so weiter. All die werden von sehr, sehr jungen Designern kreiert, sich ausgedacht. Und er möchte eben keine Designer haben, die jetzt Industrieerfahrung haben. Also er stellt keine Designer an, die jetzt irgendwie 10 Jahre bei Google gearbeitet haben oder 10 Jahre bei Facebook gearbeitet haben oder sonst wo, sondern er holt Leute aus der Uni raus, die altersmäßig noch sehr nah an der Zielgruppe dran sind. Und die haben quasi, die einzige Aufgabe ist es, dass sie jede Woche ihm einfach neue Ideen präsentieren. Und er hört sich auch dann direkt von denen diese Ideen an. Der ist auch immer selbst in den Hiring-Prozess involviert. Also er spricht dann mit den jungen Graduates darüber oder auch Nicht-Graduates, also die müssen jetzt nicht studiert haben. Also er spricht mit den jungen Designern direkt, wählt die mit aus und hört sich direkt von ihnen die Ideen an jede Woche. Und wenn ihm was gefällt, dann wird es auch extrem schnell umgesetzt. Es kann sein, dass irgendwie 2-3 Tage später so eine Idee dann schon in einem Prototypen in der App mit drin ist. Und so dass wirklich der CEO von einer Public Company mit irgendwie Anfang 20-jährigen Designern direkt irgendwie interagiert und sich die Ideen anhört und von denen es hören möchte und das jede Woche macht, das habe ich sonst nirgends gesehen.
Hat er auch mit dir das Einstellungsgespräch geführt? Hat er auch dich eingestellt?
Ja, hat er auch.
Was war eine prägnante Frage, die dir auch hängen geblieben ist, also die er dir gestellt hat?
Jetzt ich überlege, ob ich irgendwie noch in Bredouille kommen kann, wenn ich irgendwas erzähle. Er hat mich gefragt, die genauen Worte weiß ich nicht mehr, aber nach dem Motto, er konnte nicht verstehen, warum ich bei Google gearbeitet habe. Und dass der einzige Grund, warum er spricht, ist, dass ich bei Rocket Internet gearbeitet habe vorher. Also für ihn war es so, er möchte keine Leute aus großen Firmen haben, sondern er möchte Leute, die irgendwie in agilen Umgebungen gearbeitet haben, die schnell sind und auch Risiko eingehen und so weiter. Und er wollte sehr viel darüber wissen im Gespräch, wie Rocket Internet priorisiert hat, wie die Arbeit also organisiert war und so weiter. Und von Google wollte er nur hören, warum ich weg möchte.
Wow. Ist das, aber ich meine, also das klingt natürlich sehr, sehr cool, was du da beschreibst. Das klingt nach einer Arbeitsumgebung, glaube ich, die sich viele Menschen wünschen würden. Jung, total cool, flexibel, keiner hat irgendwelchen Ballast mit dabei. Aber es ist ja auch eine Menge wert in einem Unternehmen von Mitarbeitern in jeder Organisation, die lange da sind, weil die kennen sich aus, die haben Erfahrung, die haben irgendwie Beziehungen aufgebaut, nach außen, nach innen. Da steckt ja auch ein riesiger Wert drin. Also ich versuche gerade das irgendwie einzuordnen, wie das für dich sein muss, weil du bist ja nun nicht mehr der unter den 19-Jährigen oder 21-Jährigen, die da arbeiten.
Ja, also gut, er sieht schon Wert, dass man lange in der Firma ist. Er sieht nur den Wert nicht, was man vorher woanders gelernt hat. Also er möchte nicht Leute haben, die kommen und sagen, das haben wir, also so macht man das. Das haben wir bei Google so gelernt und das ist die beste Art, Dinge zu tun. Sondern er sucht Leute, die quasi sich von der Weise, wie man Probleme vorher gelöst hat, befreien können und einfach mit einem, sagen wir mal, mit einem jungen Gehirn sozusagen naiv Probleme anschauen kann und neue Lösungen findet. Das ist so die Idee dahinter. Und er hat schon auch viele Leute gehabt, die schon seit Anfang an bei Snapchat dabei waren. Also das hat er schon sehr geschätzt.
Aber wie machst du das? Weil du hast ja seit deinem ersten Termin in dem Spa in Rio Erfahrungen gesammelt. Und die bringst du ja alle dahin mit. Also wie schaffst du das selber, jeden Tag zu sagen, muss ich hier bei Snap aus dem Fenster schmeißen, diese Sachen?
Also natürlich ist es Irrsinn zu sagen, dass man alles vergessen kann, was man gelernt hat. Es war eher, wenn ich einen Weg vorschlage, also wir haben ein Problem und wir möchten das Problem lösen und ich schlage jetzt vor, das zu tun, dann muss ich eben so selbst, sag mal das bewusst, selbstbewusst ist das falsche Wort auf Deutsch, also ich muss mir meiner eigenen Vorurteile so bewusst sein, dass ich weiß, weshalb ich diese Lösung vorschlage und sie eben nicht begründen über, so haben wir das bei Firma XY gemacht, sondern ich muss es so begründen, warum es in der Situation für Snap Sinn ergibt.
Jetzt bin ich ein bisschen ehrfürchtig oder bin ich sogar neidisch, sage ich mal, auf dich, weil du hast ja wirklich in deiner Karriere, schon in deiner jungen Karriere, vor uns sitzt ein, ich muss sagen, vielleicht Ende 30-Jähriger, Anfang 40-Jähriger, der aussieht wie Anfang 20. Jetzt hast du jetzt schon wahnsinnige Manager an deiner Seite gehabt, also mit Mark Zuckerberg, Evan Spiegel bei Google. Sorry, da weiß ich jetzt nicht genau, wer dein Vorgesetzter war, aber das wird auch ein bekannter Name gewesen sein. Von welchen dieser Personen hast du am meisten gelernt oder wer hat dich am meisten beeindruckt und warum?
Wahrscheinlich in gewisser Weise doch. Ich würde sagen, Mark Zuckerberg hat mich so am meisten beeindruckt. Und ich weiß nicht, beeinflusst mich ein bisschen schwierig. Also vielleicht, das klingt so doof, vielleicht doch, am Anfang der Karriere ist immer, dann lernt man so am meisten, wie man arbeitet. Also wahrscheinlich doch Oliver Samba, auch wenn er vielleicht nicht so die nachhaltige Firma gebaut hat wie die anderen Leute.
Was war das Beeindruckende an Marc?
Also er hat eine unglaubliche Aufnahmefähigkeit gehabt, dass er mit wahnsinnig vielen Leuten gearbeitet, mit wahnsinnig vielen verschiedenen Themen. Und dann eben doch in dem Moment mit dem Team präsent zu sein und auch so zu verstehen, worum es geht. Das war die eine Sache. Und eine andere war, dass er den Leuten sehr viel Entscheidungsgewalt und Freiraum gelassen hat. Das war so das, was mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, war das erste große Strategie-Meeting. Und da hatte ein Executive eben einen Vorschlag gemacht und Mark hat einfach gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann ging es hin und her. Und dann hat Mark irgendwann gesagt, so, let me have the last word here. Ja, und das machen wir nicht. Und dann dachte ich, es ist vorbei. Und dann hat aber der Executive nochmal gesagt, nee, ich werde es trotzdem bauen. Und dann, so mit meiner Rock'n'Head-Erfahrung, dachte ich, oh mein Gott, was passiert jetzt? Jetzt wird er aus dem Raum geschrien oder den sehe ich nie wieder. Und das hat er dann das respektiert er dann auch und sagt, okay, ja, du weißt, was du tust. Und dann wurde an dem Projekt auch 2 Jahre gearbeitet. Also das heißt, man kriegt schon die Möglichkeit, auf der höchsten Ebene Nein zu sagen und dann auch 2 Jahre lang was in eine andere Richtung zu gehen, als die er denkt, richtig ist. Natürlich wird man dann auch entsprechend zur Verantwortung gezogen. Also wenn man dann 2 Jahre in die falsche Richtung läuft und es dann sich irgendwann konkretisiert, dann ist man eben nicht mehr da. Aber so konnte er eben auch so Leute lange halten. Also die Gründer, Instagram-Gründer waren ja wirklich noch viele Jahre da, die WhatsApp-Gründer waren viele Jahre da. Und irgendwann haben die sich dann auch so, also zumindest wenn man den öffentlichen Artikeln darüber glauben möchte, dann haben die sich so gestritten, dass sie gegangen sind. Aber ich sehe das anders, die sind ja unglaublich lang geblieben. In den meisten Fällen bleiben die Gründer ja gar nicht so lange.
Es ist aber ja auch so, dass die Firma Meta inzwischen schon viele, viele Schatten auf sich geworfen hat. Ne? Also vor allem, wenn man so sieht, dass unglaublich viele User-Untersuchungen gab, bei denen klar wurde, dass mentale Gesundheit auf Instagram für Teenager oder Missinformationen oder Privacy Violations echt Schaden anrichten und anscheinend intern oder von oben entschieden wurde, dass das vielleicht doch nicht so wichtig ist wie der Profit in dem Moment. Hast du das auch mitbekommen, solche Diskussionen, wo man gesagt hat, ja, wir haben hier mal wieder eine riesige Studie gemacht, weil wir mehr Daten haben als die meisten anderen Firmen auf der Welt und haben relativ klar rausgefunden, dass da was schiefläuft bei euch? Bist du da mal mit dabei gesessen?
Also nicht direkt. Ich habe ja im Messaging gearbeitet. Also ich habe ja nicht jetzt an dem Feed direkt gearbeitet. In anderer Weise schon ja. Also was man relativierend sagen muss, ist, es gibt, die Firma ist so groß und es gibt auch so viele verschiedene Teams, dass es wahrscheinlich zu jedem Thema gibt es zu jedem Zeitpunkt verschiedene Studien und Meinungen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, also ich habe es nie gesehen, ist irgendwie ganz klar, man sagt, okay, das ist auf jeden Fall hier schlecht und das ist uns egal. Ich glaube, die wahrscheinlich, und ich kann es nicht zu allen Themen sagen, also es kann auch sein, dass es komplett so ist, wie du es gesagt hast, in vielen Fällen. Aber in den Fällen, die ich gesehen habe, ist es eher so, okay, es gibt hier irgendwie ein Team sagt, es ist so, das andere Team sagt, es ist so. Und es ist nicht komplett klar, welcher Ansatz jetzt richtig ist. Und ich glaube, das macht es eben oft so schwierig. Im Messaging kann ich sagen, als Beispiel, es gibt oft einfach keine richtige Lösung. Und das macht es auch so schwierig. Also ich kann sagen, ich verschlüssele alle Nachrichten. Und dann ist sozusagen sind die Privacy-Kritiker alle zufrieden. Weil ich sage, okay, wenn Facebook nicht lesen kann, rein technisch, worüber wir reden, dann können sie auch nichts Böses damit tun. Und das heißt, aus der Sicht sollte man die Nachrichten verschlüsseln. Dann gibt es aber wiederum andere Teams intern auch, die sagen, ich bin hier vom Child Protection Team und wir finden pro Tag so und so viele Fälle von irgendwie Menschenhandel oder Belästigung, Pornografie und so weiter. Und wenn du jetzt anfängst, die Nachricht zu verschlüsseln, dann werden wir all diese Dinge nicht mehr finden.
Ja.
Und dann kommt das Terrorismus-Team und sagt nochmal genau das Gleiche. Und jetzt war wirklich eine Situation, ich kann jetzt nicht, also ich kann entweder verschlüsseln oder nicht. Also es gibt immer diese Sachen, ich könnte irgendwie so verschlüsseln, dass man manche Sachen noch lesen kann, andere nicht. Nee, das geht nicht. Also so gern man das irgendwie hätte. Es ist keine Verschlüsselung mehr. Also entweder kann man es nicht lesen oder man kann es lesen. Und das heißt, ich kann jetzt nur noch falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, oft ist ja auch bei der, also ohne dass ich daran gearbeitet habe, bei der algorithmischen Sortierung ist auch wieder die Frage, also was darf ich jetzt sagen und was nicht? Mhm. Also wann ist jetzt irgendwie ein Stück, ein Post so, dass er gelöscht werden soll und wann nicht? Es gibt ganz viele ganz klare Beispiele. Da gucken wir uns beide an und denken, okay, auf gar keinen Fall darf das hier auf der Seite bleiben und das hier auf jeden Fall schon. Mhm. Und dann gibt es ganz viele, das ist irgendwie so eine Grauzone. Natürlich auch die Leute, die so böse Actor, die nutzen natürlich auch aus. Und dann ist es nicht super klar, wann man das jetzt löschen sollte und wann nicht, weil du einfach eigentlich einen Menschen brauchst, der draufschaut.
Ja.
Und jemand, der so gut auch gebildet ist, dass man das richtig versteht.
Okay.
Und dann die richtige Entscheidung trifft. Und wahrscheinlich selbst dann sind wieder immer wieder mal Leute einverstanden oder nicht. Das vielleicht irgendwie, das sind so Beispiele, keine Ahnung, wenn jemand kommentiert, für die Leute haben wir ja schon mal eine Lösung gefunden. So. Das kann jetzt je nach Kontext unglaublich schlimm sein. Oder es kann auch tatsächlich eine ganz normale Gespräch sein. Also es kann vielleicht irgendwie sein, ja, das ging um eine Gruppe, die wollte irgendwie einen Partyraum reservieren für 40 Leute. Und letztes Mal haben wir noch einen Raum für die gefunden. Jetzt kann ich das sagen. Wenn es aber jetzt irgendwie ist, es geht um eine Diskussion irgendwie um Israel. Und jetzt schreibt jemand, für die da haben wir doch schon mal eine Lösung gefunden. Jetzt ist garantiert, was heißt garantiert? Jetzt ist sehr sicher ein Dog Whistle und das ist ein sehr, sehr problematischer Kommentar. Und wie kann ich jetzt quasi at scale, wenn irgendwie Milliarden solche Kommentare geschrieben werden, wie zum Teil jetzt inzwischen auch noch mit AI, noch schlimmer, und in Botformen, wie kann ich dafür jetzt eine gute Lösung finden? Das ist, also ich möchte nicht sagen, dass ich dafür eine Lösung finden würde, wenn man mir das Problem jetzt auf den Tisch legt. Und ja, natürlich, egal was dann die Regel ist, dann gibt es eine Reaktion und dann gibt es einen Haufen Leute, die irgendwie versuchen, technologisch was zu bauen, um wieder an der Grenze zu bleiben. Also man kann die Grenze verschieben, aber solange, man könnte auch sagen, die Plattform ist verantwortlich, damit diese andere Lösung, die oft irgendwie genannt wird. Aber wahrscheinlich würde das heißen, dass die Plattform einfach verschwindet, weil man würde ja nicht so viele Leute finden, die alles durchlesen können. Das heißt, wenn ich verantwortlich bin, müsste ich einfach zumachen. Würde jetzt die Technologie verschwinden? Ich behaupte nicht. Wahrscheinlich würde es irgendwie dann eine Grauzone-Webseite geben, die irgendwo, keine Ahnung, in einem Land ist, das eben nicht sich darum kümmert. Und die Leute würden entsprechend sich da drauf gehen. Also ist natürlich hypothetisch, kann man schwierig irgendwie sagen, was passieren würde. Aber es ist, glaube ich, einfach ein sehr, sehr schwieriges Problem. Und ich behaupte, wenn es eine klare Lösung gäbe, die irgendwie jetzt besser ist, würde auch Facebook die sich dafür entscheiden. Also es ist ja nicht im Interesse der Firma, irgendwie ständig angreifbar zu sein im öffentlichen Raum. Bin ich jetzt mit allen Sachen einverstanden, die Firma entscheidet? Nein. Also es ist nicht, dass ich jetzt rausgehe und sage, alles, was sie machen, ist super. Meine positive Erfahrung ist eher quasi auf, wie motiviere ich Menschen, wie organisiere ich die Arbeit, wie treffe ich Entscheidungen mit Daten, und jetzt weniger, ich finde, die Policy-Entscheidungen der Firma sind genauso, wie ich sie treffen würde. Das ist ja.
Eine Frage noch dazu, bevor wir zum Schluss kommen. Ich habe gerade mit einer Zukunftsforscherin gesprochen und ich habe sie so gefragt, was sind so Sachen, die du glaubst, dass sie auf uns zukommen. Und sie hat gesagt, Backlash gegen Big Tech. Glaubt sie, dass das in den 2030er Jahren ein riesengesellschaftliches Phänomen wird? Du hast ja am Anfang beschrieben, dass du inzwischen, klar, du hast Programmierkenntnisse, aber du bist einer der Ersten vielleicht, aber es werden noch viele weitere Menschen geben, die sich selbst einfach Apps bauen können, so mit nicht viel Arbeit. Das heißt, man könnte ja jetzt auf diese Zukunftsforschung aufbauen und sagen, klar, wenn es immer einfacher wird, für alle Plattformen zu bauen, dann könnte es sein, dass sich einfach alles an die Ränder geht, in ihre kleinen Bubbles, und die große Mitte, in der wir jetzt alle sind, also Instagram, Facebook und so weiter, dass es quasi wie so ein großes Loch wird, in dem gar nichts mehr ist. Also dass gar keine Mainstream-Plattformen mehr stattfinden, weil die Leute die Scheiße finden und sich lieber in ihre Fringe-Dinger zurückziehen. Ist nur ein Szenario, aber ich finde es spannend, dir das mal hinzulegen und zu hören, wie du darüber denkst.
Ja, gute Frage. Also so ein bisschen pessimistisch sage ich, ich behaupte fast, dass es jetzt mit AI sogar noch besser ist für Instagram und Facebook. Und so mein Gedankengang ist der, dass irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen bleiben extrem wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger, wenn ich nicht mehr weiß, was irgendwie echt ist. Also ich möchte wahrscheinlich trotzdem in der Zukunft mit Menschen interagieren. Wenn ich eben weiß, hier in diesem Netzwerk auf WhatsApp oder auf Instagram sind wirklich meine in Anführungszeichen echten Freunde, dann ist das, glaube ich, sehr viel wert. Und da ist dann immer die Frage, ich könnte so irgendwie eine Nische mir aussuchen und irgendwas quasi als eigenes bauen. Aber ist immer die Frage, wie kommen die Leute dahin? Also wo hört man davon? Und vielleicht mein in dem Sinne ein bisschen pessimistische Sichtweise ist, dass Menschen sind normalerweise faul. Und wenn sie nicht müssen, dann machen sie alles so weiter wie bisher. Und das heißt, wahrscheinlich finden vielleicht dann mehr Gespräche auch irgendwie über WhatsApp statt, dass ich eher da mit Freunden mich unterhalte und so weiter. Aber nicht unbedingt, dass es einfacher wird, also es ist einfach, eine App zu bauen, aber es ist nicht unbedingt einfach, eine App zu vertreiben. Und ja, also ich glaube, der andere Teil wäre, warum wäre ich besser darin, die App zu bauen, als jetzt die AI in ein paar Jahren? Also wenn wir von 2030er Jahren reden, kann es natürlich auch sein, dass das, was ich vorher gesagt habe, also es kann sein, dass es irgendwie Leuten wie mir sehr gut geht. Aber es kann auch sein, dass es Leuten überhaupt nicht gut geht, weil man mich gar nicht braucht. Die AI wird viel besser sein, sich die Idee zu haben für diese App, die ich vorhin gesagt habe. Oder ich hatte auch noch lustigerweise eine Atem-App für mein Surf-Training mir geschrieben, weil man ein bisschen so Atmenübungen machen muss, um länger unter Wasser Luft anhalten zu können. Und die waren irgendwie alle schrecklich, die Apps, und bezahlt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich mir aber schnell selbst eine. Und vielleicht in der Zukunft weiß die AI, es gibt verschiedene Surfer, und schreibt quasi proaktiv eine App, Breathing-App für Surfer. Und die ist dann viel schöner und viel performanter als die App, die ich mir irgendwie ausdenken würde, und logisch konsistenter und so weiter. Also ja, es hängt aber sehr viel ab, wie gut wird das jetzt wirklich. Also es kann sein, dass einfach immer nur eine eine bessere Version wird von dem, was wir gerade haben. Oder es kann sein, dass es eben so gut wird, dass es die AI bessere Ideen hat und irgendwie sich ständig drüber nachdenkt, was sollte es an Produkten geben und die einfach direkt entwickelt, anstatt dass man sagt, man muss jemandem wie mir Zugang geben und ich habe dann die Ideen. Ja.
Ja, das wäre auch noch meine letzte Zukunftsfrage gewesen, weil darüber sehr viel spekuliert wird, ob AI jetzt eine Blase ist, die platzen wird, ob das ein Hype ist, der irgendwann in Mainstream übergeht oder ob das einfach funktionieren wird, weil es zu viele Menschen, Industrien und durch Datacenter jetzt ja auch handfeste Wirtschaftsketten gibt. Und ich spreche jetzt erstmal nur über die USA, die da dranhängen. Das muss einfach funktionieren und diese Milliarden müssen investiert werden. Sonst sackt hier das ganze Land durch. Also was glaubst du darüber, über diesen Moment, in dem wir gerade sind und wie der ausgehen wird?
Sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich wäre froh gewesen, wenn es einen tatsächlich so ein wie Mistral in Frankreich, wenn es das auch in Deutschland gegeben hätte. Das ist eine Sache. Ich glaube, es gibt Black Forest Labs, aber es ist sozusagen in Anführungszeichen leider nur auf der Bildgenerierungsseite. Ne? Das ist nicht eine Alternative zu.
Erklär mal kurz sowas wie Mistral. Also was meinst
du? Also so ein Foundational Lab, also quasi ein Lab, das tatsächlich versucht, eine allgemeine Intelligenz zu bauen. Und also OpenAI und Anthropic so als die großen Vorbilder. Und dann kann man sagen, in Europa gibt es Mistral, also als milliardengefundetes Projekt für die Bildgenerierung. Ja, genau. Und dann für die Bildgenerierung gibt es ja auch Black Forest Labs in Deutschland, die auch wirklich sehr, sehr erfolgreich sind und sehr, sehr gut. Aber es wäre natürlich schön, wenn es auch ein äquivalentes Anthropic oder OpenAI in Deutschland gäbe. Und ja, ich glaube, es wird so Richtung Data Center gibt es ja schon Projekte in Deutschland, dass welche gebaut werden. Da hoffe ich natürlich auch, dass wir da genug Rechenkapazität haben. Also es kann ja gut sein, dass doch irgendwie Open Source Modelle stark genug sein werden. Und dann haben wir zumindest die Möglichkeit, auch in Deutschland unabhängig zu sein und quasi diese Modelle dann bei uns zu trainieren und für uns selbst einzusetzen. Aber ja, also sicherlich in jedem Szenario wäre es besser gewesen, gäbe es auch ein deutsches OpenAI oder Anthropic. Da kann man sicher so dastehen lassen. Ich glaube, wir wären auch heute froh, wenn irgendwie StudiVZ noch existieren würde, anstatt Facebook. Also irgendwie, was so die Unabhängigkeit.
Who knows?
Ja, aber zumindest wäre.
Oder Xing statt LinkedIn.
Ja, ich glaube, es schon, also rein wirtschaftlich, also was Datenschutz angeht, glaube ich, werden sehr viele Leute einfach, würden sich besser fühlen. Aber auch wirtschaftlich, das einfach viel von dem, was, wenn Leute vorher von Dingen gehört haben, von einem Geschäft in Deutschland, dann haben sie das von einer Firma gehört, die irgendwie auch mit deutschem Geld bezahlt wurde in Deutschland. Und jetzt zahlt man das Geld eben an die Amerikaner. Und so der ganze, diese Verteilungsökonomie ist eben nicht, findet eben nicht in Deutschland statt, was schon sehr schade ist.
Du klingst aber auch patriotisch, fast so, als wenn es jetzt ein OpenAI in Deutschland gäbe morgen, könnte es sein, dass Arthur Gehrig at Gmail da mal eine Bewerbung hinschickt.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich habe ja lang genug in Deutschland gelebt und ich denke auch immer so, ich habe in der TU Darmstadt, TU München studiert und ich würde jetzt sagen, dass bei Facebook und Google haben nicht bessere Leute gearbeitet als jetzt meine Kommilitonen in Darmstadt und München oder auch an der Schule. Also wow. Es gibt sehr viele Leute, die ich irgendwie in der Schule war, sage, die würden ohne Probleme jetzt den Leuten bei Facebook und Google im Silicon Valley mithalten können. Also das ist nicht, man denkt, der vielleicht erstmal mal ankommt, oh Gott, kann ich jetzt da mithalten mit den ganzen Leuten? Mein Eindruck ist, nein, die sind nicht, keinen Schritt besser als jetzt irgendwie die Leute, die auch in Deutschland arbeiten. Aber sie haben eben vielleicht bessere Möglichkeiten, also Zugang zu anderem Wissen, Zugang zu mehr Kapital, vielleicht ein bisschen optimistischer und waghalsiger im Ansatz, aber jetzt nicht, dass irgendwie sonst in der Ausbildung irgendwas fehlt.
Lieber Arthur, ich weiß ja auch, dass du gerade oder in den letzten Wochen dich sehr stark umgeguckt hast und auch viele, viele Sachen siehst. Gibt es denn, auch gerade für die Hörer da draußen, gibt es denn eine Firma aus dem Silicon Valley, auf die wir alle mal näher schauen sollten, die wirklich spannende Sachen machen? Kannst du da was empfehlen? Oder?
Das ist vielleicht jetzt nicht so dass den Geheimtipp, den, also ich würde Anthropic sagen, sollte man wirklich sehr, sehr genau anschauen. Einfach sehr beeindruckend finde, wie die Firma mit weniger Ressourcen einfach sehr gute Produkte gebaut hat. Und ja, also das ist einfach ein Team, das mit weniger Menschen, weniger Geld, mit den ganz Großen extrem gut am Mithalten ist und einfach wahnsinnig schnell wächst. Also ich glaube, man kann von vielen Firmen sprechen, die beeindruckend sind, aber wenn man sich anschaut, wie schnell der Umsatz da gestiegen ist und auch, sag mal, relativ unkontrovers in dem, was sie tun. Also wenn man jetzt, ich glaube, bei Social Media haben wir darüber gesprochen, ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele positive Dinge an Social Media, die man vielleicht manchmal vergisst. Es gibt auch sehr viel objektiv sehr viel negative Dinge. Es gibt recht wenige Leute, wenn man es davon absieht, dass vielleicht das Risiko da ist, dass irgendwie Jobs ersetzt werden. Aber dass man einfach Programmieren allen Leuten zur Verfügung stellt und quasi die eigenen Worte, die Grenze sind dem, was man tun kann, das ist, würde ich sagen, erstmal werden es fast alle Leute sehr positiv sehen. Und vielleicht sogar alle negativen Sachen sind eher, was könnte denn passieren, aber nicht, was ist bisher tatsächlich passiert. Und ich glaube, ja, das finde ich einfach, dass man so die eigene Kreativität freilassen kann und nicht mehr durch Programmierer, Verfügbarkeit programmieren oder das Geld für Programmierer davon limitiert ist, das finde ich einfach unglaublich beeindruckend. Und da haben die einfach das beste Produkt gebaut. Trotz Google, trotz OpenAI, trotz Facebook mit den 100 Millionen Angeboten und so weiter. Amazon, ne, Apple hat es irgendwie Anthropic geschafft, da das beste Modell zu bauen. Und das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend.
Mhm. Letzte Frage von mir. Wo siehst du denn eure Zukunft? Also wenn du dir das jetzt aussuchen könntest, du hast ja schon angesprochen, wenn es in Deutschland ein OpenAI-artiges Organisation, ein Startup gäbe, wäre das für dich super interessant. Aber wo siehst du denn eine Zukunft, wenn du mal so auf deine Branche guckst, vielleicht auch auf die deiner Partnerin? Wo in der Welt tun sich Dinge, wo du sagst, da zieht es mich hin? Also wenn ich mir komplett aussuchen könnte, wo ich meine Zukunft verbringe, dann da.
Also sehr, sehr schwierige Frage. Also natürlich haben wir oft darüber nachgedacht. Also einerseits, ich finde die Westküste einfach unglaublich schön. Und dass man zum Beispiel jetzt morgens surfen gehen kann und das auch im Winter machen kann, das ist einfach kann ich mir auch vorstellen, irgendwie mit, seht ihr mal draußen, irgendwie 70-Jährige, die dann auch jeden Tag im Wasser sind. Also das ist eine Sache, die ich mir sehr lang vorstellen kann. Gleichzeitig sind wir sehr weit weg von unseren Familien. Also jetzt mit Deutschland, Brasilien, es gibt keine Direktflüge nach Brasilien zum Beispiel aus San Francisco. Deutschland ist auch 11 Stunden plus Zeitverschiebung entfernt. Deswegen kann man sagen, rein so eine Zwischenlösung wäre, irgendwann an der East Coast zu wohnen, aus privaten Gründen. Oder eben vielleicht doch ganz nah an der Familie, dann ist man langfristig doch in Deutschland oder vielleicht doch in Brasilien. Ja, aber weil eben so viele Optionen da sind, ist das irgendwie eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil ich schwer vorhersagen kann, was es am Ende sein wird.
Wo ist dein Zuhause in Deutschland?
In Heidelberg.
In Heidelberg, ach so, klar, Professor, Vater, Unistadt. Ist ja auch nicht so unschön, aber ich bin total gespannt, Arthur, wo es sich hin verschlägt. Und Olli, hast du noch eine allerletzte Frage an Arthur, bevor wir uns verabschieden?
Nein, das war eine wunderbare Reise und vielen, vielen Dank, Arthur, dass du dich auf die spontane E-Mail und ganz spontan auf das Gespräch eingelassen hast. Es ist genauso. Ich fand das super spannend und ich glaube, genau das ist auch wunderbar together, was unsere Hörer hören wollen. Tolle Reise, die du von Deutschland, von der TU München, kurz nach Brasilien, wieder zurück nach Deutschland und dann nach Amerika bestritten hast. Und ja, sehr, sehr spannend.
Wenn du heute gründen würdest, Arthur, jetzt quasi im Frühjahr 26, würdest du in USA gründen oder in Deutschland?
Muss ich leider sagen, in San Francisco, wirklich. Ich glaube, dass einfach leider heute einfach die Bedingungen für Gründer deutlich besser sind. Heißt nicht, dass es so bleiben muss. Es gibt auch Dinge, vielleicht kann man sagen, die Karten werden neu gemischt mit AI. Also alles, wie habe ich vielleicht so, um Evan zu ehren, also die alten Erfahrungen, die die Industrie gemacht hat, sind vielleicht nicht mehr aktuell und nicht mehr relevant. Und das heißt, es kann auch sein, dass die neuen Wege, Probleme zu lösen, werden vielleicht von einem 20-jährigen Deutschen erfunden. Und dann shiftet das Ganze wieder. Aber ich glaube einfach noch, was Kapital angeht und irgendwie Offenheit für neue Ideen, das und auch so ein Ökosystem von Leuten, die einem helfen können, ist einfach San Francisco noch deutlich besser.
Ja. Und trotz Trump, meinst du auch, dass die Talente weiterhin zu euch kommen?
Ich denke schon. Ich muss sagen, man merkt, es ist ja so ein Bubble hier. Also San Francisco merkt man ja von Trump nicht sehr viel. Also klar, es gibt irgendwie in den Medien, es gibt so die berühmten Milliardäre, die ihm da so nahestehen. Aber San Francisco ist ja sehr, sehr demokratisch. Und so, dass jetzt alle Leute, die man irgendwie tagtäglich hier trifft, freuen sich nicht über Trump. Und deswegen glaube ich, dass man hier so im Alltag nichts damit bekommt. Das heißt nicht, dass man ignorieren darf, was in der Welt los ist. Aber ich glaube nicht, dass das so der Faktor ist, über den Leute vor allem nachdenken.
Mhm. Ja, wir hatten neulich Margit Wennmachers im Podcast, die Andreessen Horowitz mit aufgebaut hat als PR-Strategin. Und die habe ich dann auch gefragt, ja, wie ist das jetzt nicht doof mit den Travel-Bans und den Visa-Beschränkungen und so? Weil da werden euch doch ganz viele internationale Talente fehlen, die früher in Silicon Valley gekommen sind. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wo sollen die denn sonst hingehen? Nach China? Und ich habe so dann überlegt, dachte, ja, okay, also bold Ansage, aber auf die Frage habe ich jetzt natürlich spontan auch keine gute Antwort. Es ist schwierig, in der Welt ein vergleichbares Ökosystem zu finden, für jemanden, der am Anfang seiner Karriere steht und sich überlegt, wo geht es hin?
Ich habe auch, glaube ich, noch nie so viele Deutsche getroffen, wie jetzt innerhalb des letzten Jahres. Also es kommen auch ganz viele junge Deutsche an, direkt zur Uni, die hier Firmen gründen. Und das, also 2016 gab es kaum, also es war kein Weg, dass man irgendwie sagt, man geht nach der Uni in Deutschland irgendwie in Silicon Valley. Es ist schade, dass die Gründer dann hier gründen, anstatt in Deutschland. Aber es ist wirklich, man merkt, dass viel mehr junge Deutsche hierher kommen aktuell. Und ja, es ist einfach noch für Gründer leider einfach eine deutlich bessere Umgebung. Und ja, mal schauen. Also ich glaube, oft so ein bisschen, so eine Sache, die mir durch den Kopf geht, ist, ich lese halt immer wieder in Deutschland, wie die Steuern sind zu hoch und die Regierung muss solche Anreize finden. Man zahlt ja in Kalifornien auch über 50% Steuern. Also das ist immer, finde ich, immer so ein, und die Leute gehen trotzdem nicht nach Florida oder nach Seattle oder nach Texas, um da irgendwas zu gründen, vielleicht bis auf Elon Musk. Aber als Gründer sind alle hier, obwohl sie hier, wenn sie die Firma verkaufen, 50% oder mehr sogar mit den ganzen anderen Abgaben zahlen müssen. Also es ist nicht ein Steuerproblem sondern dass die Regierung was machen muss. Ich glaube nicht, Kalifornien hilft den Startups nicht so sehr im Sinne von der Gesetzgebung. Es ist einfach eine Umgebung, in der ganz viele andere Leute da sind, die eben auch wissen, wie man eine Firma gründet, wie man helfen kann und so weiter. Also ich sehe es nicht als ein Gesetzgeberproblem. Ich sehe das eher als ein Mentalitätsproblem.
Sagt Arthur Gehrig, unser Gast heute. Vielen, vielen Dank, Arthur. Wir geben immer am Schluss noch einmal das Mikrofon ab bei Wunderbar Together, weil vielleicht gibt's noch irgendwas, wo du gedacht hast, hey, darüber müssen wir reden, das muss ich loswerden. Oder vielleicht hast du einen Gruß nach Hause oder ein Lebensmotto, was du noch loswerden möchtest. Was liegt dir noch auf der Seele? Was würdest du noch gerne allen, die zuhören, mitgeben?
Gute Frage. Jetzt habe ich schon diese Steuersache gesagt. Das war so immer so ein Ding, wenn ich irgendwie in den Medien lese, wir müssen irgendwie Mitarbeiterbeteiligung attraktiver machen. Vielleicht doch so die Richtung, ich fände es gut, wenn deutsche Firmen einfach mehr Beteiligung geben würden an den Firmen für die Mitarbeiter. Und ich glaube, es ist auch so eine Sache, die ich manchmal höre von Berliner Firmen, dass sie Angebote machen und die Leute nehmen lieber einen kleineren Cash-Bonus, als irgendwie Aktien zu bekommen. Und ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, dass man muss ja jemanden kennen, für den es schon mal funktioniert hat. Deutsche sind ja ein bisschen risikoscheuer. Und wenn man jetzt nicht andere Leute kennt, die jetzt mit einer Aktienbeteiligung irgendwie mehr Geld verdient haben als irgendwie durch Fixgehalt, dann ist man ja erstmal skeptischer. Und hier ist es so, alle Leute kennen irgendjemanden. Eine Person, die für fast nichts gearbeitet hat, aber dann irgendwie durch die Aktien für immer ausgesorgt hat. Oder irgendwie die Hausmeister von Google oder der Graffiti-Sprayer bei Facebook, die irgendwie Millionen verdient haben im Nachhinein, weil sie ganz am Anfang da irgendwie dabei waren und sich nicht in Cash haben bezahlen lassen. Und ich glaube, so das, wenn ich jetzt auch zurückschaue, es gibt einfach immer so eine, ich weiß nicht wieso, aber man gibt irgendwie seltener Anteile für, also und ist weniger von dem Gesamtteil Teil der Firma, geht an Mitarbeiter, ist mein Gefühl. Und das ist immer die Frage, wer löst das? Also muss man warten, bis Mitarbeiter nachfragen, oder sagt man einfach mal als Firma, wir geben euch trotzdem was? Und vielleicht ist das dann irgendwann der Zündfaktor, dass man die erste Firma, die es irgendwie proaktiv tut und auch funktioniert, dass dann irgendwie die nächsten Generationen sich damit anfreunden, irgendwie mit Beteiligung zu arbeiten. Das würde ich mir irgendwie so wünschen, ja.
Cool. Also wenn ich mal zusammenfassen kann, du wünschst dir von Deutschland mehr Mut in Sachen AI, was Eigenes aufzumachen. Du wünschst dir, dass mehr mitgedacht wird, wenn es darum geht, Talente anzulocken und denen auch langfristig eine Perspektive zu geben, Unternehmen. Und die existierenden Talente, die gerade anscheinend, wie du beschreibst, in Massen fast schon im Silicon Valley ankommen aus Deutschland, denen vielleicht mal irgendwie einen guten Reality-Check zu geben und zu sagen, hey, musst du Kalifornien auch viel Steuern zahlen, komm doch lieber wieder zurück und lass uns zu Hause was machen. Also ich hab echt viel von dir gelernt, Arthur, und freue mich riesig, dass du heute da warst. Und ich wünsche dir ganz viel Glück bei der Jobsuche, bei der Gründung, egal was da als nächstes ansteht. Und wer weiß, wer heute zuhört und wer dir gerade zuhört und denkt, hey, bei dem melde ich mich mal. Wie kann man dich denn am besten unterstützen, supporten, dir folgen, sich bei dir melden? Über Snapchat oder?
Gute Frage. Nee, vielleicht über LinkedIn eventuell. Also ich habe kein öffentliches Profil, wenn ich irgendwie mit der Welt kommuniziere. Deswegen, ja, also wenn jemand mit mir sprechen möchte, gerne an LinkedIn eine Nachricht schicken. Ich hoffe, ich bereue jetzt nicht und meine Inbox überflutet. Genau, aber ich glaube, wenn man jetzt meine E-Mail nicht hat, dann ist LinkedIn ein ganz guter Kanal.
Cool. Alles Gute, Arthur. Danke dir sehr.
Ja, vielen Dank.